Herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Lyrikkabinett. Ich begrüße Sie auch im Namen von Ursula Heusgen zu dieser heutigen Zwiesprache. Es spricht zu uns und mit und über Gertrud Stein, Swantje Lichtenstein. Herzlich willkommen, liebe Swantje. Jetzt ist sie gerade noch mal... Da ist sie. Herzlich willkommen zum ersten Mal im Lyrikkabinett auf der Bühne, auf dem Podium oder hier am Pult. Sie war als Gast natürlich häufiger hier und sie ist auch in München keine Unbekannte. Es gibt also auch andere Beziehungen zur Stadt, zum Beispiel zum Shamrock-Festival, wo sie aufgetreten ist, dem Festival der Dichterinnen. Ist aber auch so, dass wir zum ersten Mal heute tatsächlich einen ganzen Abend Gertrud Stein widmen. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, denn sie wird natürlich häufiger erwähnt. Sie wird häufiger diskutiert, als Referenz eingeführt, ist für viele Dichterinnen und Dichter eine wichtige Bezugsperson, als die Amerikanerin, die 1903 nach Paris ging und dort als Schreibende und als Zentralfigur einer avantgardistischen Kunstszene reüssierte und bis heute, wie gesagt, gelesen und rezipiert wird. Vielleicht hat also diese Zwiesprache von Swantje Lichtenstein auch ein bisschen etwas Repräsentatives, dadurch, dass sie stattfindet. Vielleicht sind die Fragen, die sie stellt, auch stellvertretend für andere gestellt. Aber wie sie sie stellt, da bin ich mir doch ziemlich sicher, wie sie ihre Zwiesprache anstellt. Das wird eine ganz charakteristisch eigene Art und Weise sein. Ich bin mir deswegen sicher, weil das ein Charakteristikum dieser Reihe auch ist. Das wissen diejenigen, die das erlebt haben, dass es immer einen sehr individuellen Zugriff gibt. Es ist der 10. Abend der Zwiesprachen, nicht der letzte. Wir wollen die Reihe fortsetzen. Aber diese 10 Abende waren von Anfang an gemeinsam geplant. Wir haben alle Dichterinnen und Dichter gefragt nach einem prägenden ästhetischen Erlebnis mit einem Autor der Vergangenheit, nach einer Begegnung über Zeiten, über Sprachen hinweg, die für sie als Leser und als Dichter für das eigene Schreiben folgenreich gewesen ist. Wir haben auch gefragt, welchen Wegen und Fügungen sich solche Begegnungen verdanken. Alle haben das sehr individuell beantwortet, immer sehr bekenntnisfreudig und auch immer so, dass wir viel über das eigene Schreiben und Dichten gelernt haben. Da das der 10. Abende ist, gestatten Sie einen nur ganz kurzen Blick auf diese Abende. Steffen Popp hat am Anfang, als er die Reihe eröffnete, sich vor allem von der Kühnheit und der Energie von César Vallejos Bildsprache faszinieren lassen und diese Faszination weitergegeben. Uljana Wolf hat sich der in Deutschland eigentlich unbekannten Dichterin und Künstlerin Teresa Hakyun-Cha zugewandt, die 1982 ein zwischen Sprachen und Genres changierendes Buch verfasst hat, Dikti, und im selben Jahr, in derselben Woche eigentlich in New York, ermordet wurde. Daniela Danz hat sich Hölderlin zugewandt und hat damit auch das eigene Werk ins Spiel gebracht. Es ging um die Frage der Heimat in der Literatur. Marcel Bayer hat ausgehend von einem persönlichen Schockerlebnis, nämlich dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs, den mittelalterlichen Sangspruchdichter Muscat Plüt zum Anlass genommen, über Zauber und Gewalt der Buchstäblichkeit nachzudenken und dabei die Rezeptionsgeschichte verwoben mit Überlegungen zu Wertungsprozessen und Kanonisierung. Eine Rede, die in ihrer Anlage, auch der Büchnerpreisrede von Marcel Bayer, vom vergangenen Herbst durchaus verwandt ist. Katharina Schultens hat sehr mutig eine intime Zwiesprache mit der russischen Dichterin Marina Svetajeva geführt, hat sie eingeführt auch als Prüfstein für eigene Risikobereitschaft im Schreiben. Wir haben sehr persönliche Vorträge von Mirko Bonnet und Christoph W. Bauer gehört. Bonnet hat über den jung verstorbenen John Keats gesprochen, den er selbst übersetzt hat, und seine Schönheit in den Mittelpunkt der Rede, die Schönheit der Keatschen Dichtung in den Mittelpunkt der Rede gerückt. Christoph W. Bauer hat in einer Wiederbeschwörung seine persönliche Entdeckung des Dichters Guido Cavalcanti zum Besten gegeben. Manche Reden sind etwas distanzierter, auch von der Haltung gewesen, was nicht bedeutet, dass die Wertschätzung eine geringere gewesen ist. Jan Wagner hat über Ted Hughes gesprochen, Marion Poschmann über Katharina Regina von Greifenberg. auch zwei wunderbare Vorträge. Die meisten dieser Reden liegen mittlerweile gedruckt vor. An dieser Stelle eine Einschaltung, weil ich häufiger angesprochen werde. Die Rede von Jan Wagner liegt noch nicht gedruckt vor. Ich hoffe, dass das irgendwann geschehen kann. Das liegt in diesem Fall nicht an uns, auch nicht an Jan Wagner schon gar nicht, sondern es liegt an den Erben von Ted Hughes, an der Hughes Estate, die das bisher noch nicht gestattet hat. Heute spricht Svante Liechtenstein. Und auch deswegen bin ich mir sicher, dass es einen sehr individuellen Zugang zu einer Dichterin geben wird. Svante Liechtenstein ist Dichterin und Übersetzerin, aber sie ist auch Theoretikerin und Denkerin. Das sind keine Bereiche ihres Schaffens, die sich in irgendeiner Weise trennen ließen. Sie gehören zusammen. Ihre Theorie ist auch Wortkunst immer und ihre Dichtung ist auch immer Reflexion. Sie ist in Tübingen geboren, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Soziologie in Köln, in Bonn und eben in Tübingen. 2001 wurde sie mit einer Arbeit über poetologische performative Lyrik promoviert. Sie war Lektorin für den DAAD in Neu-Delhi. Sie hat journalistisch für den WDR und die Deutsche Welle gearbeitet. 2006 erschien ihr erster Lyrikband Figurenflecken oder Blinde Verschickung im Rambo Verlag. 2007 war sie Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg und ebenfalls seit 2007 lehrt sie an der Hochschule Düsseldorf im Fachbereich Kultur, Ästhetik, Medien als Professorin Text und ästhetische Praxis. Spätere Gedichtbände sind Landen, 2009 bei Alitera in München erschienen in der Lyrik-Edition 2000 und 2010 entlang der lebendigen Linie Sexophismen. Sie hat poetologische Texte, Bände auch mit Texten anderer Künstler herausgegeben, in der Reihe Poetikon bei Johannes Frank den Band Geschlecht veröffentlicht. Sie übersetzt viel und veröffentlicht Texte zur Ästhetik, nicht nur in Buchform, sondern auch in Blogs und an anderen Orten. Ihre Theorie, sagte ich, ist immer auch Wortkunst und ihre Dichtung auch Reflexion. Anhand der letzten Lyrikbände von Svante Liechtenstein wird das sehr anschaulich und wenn Sie solche intellektuell anregenden Grenzgänge mögen, dann seien Ihnen diese Bände dringend empfohlen. 2011 erschien ein Band mit dem Titel Ho Rä und dem Untertitel Widerständige Stunden. Er zeigt sehr schön, dass Svante Liechtensteins Texte widerständig und spannungsreich zu unserer Umwelt stehen. Zum Beispiel in dem Fall dieses Bandes im Widerstand oder Widerstreit auch mit der natürlichen Zeit. Der Band verbildlicht einen Widerstand der Kunst durch die Form. Es gibt 6 Abteilungen. Es steht jeweils ein Gedicht am Anfang, bestehend aus 6 Zweizeilern, deren Verse dann jeweils die 12 folgenden Gedichte zu jeweils 3 Quartetten eröffnen. Man kennt ähnliche Formen aus der Tradition, aber so wie sie es macht, ist es doch recht singulär. Diese Form kann Widerstand gegen die vergehende Zeit bedeuten oder sie kann auch Abbild der kunstvollen Harmonie von Stunden, Tagen oder Monaten sein. Man kann es so oder so lesen. Und Svante Liechtenstein behauptet, man könne es auch von hinten nach vorn lesen. Gemeint ist bei ihr aber, glaube ich, auch so etwas wie ein Gattungswiderstand, wenn sie von Widerstand spricht oder darüber schreibt. Denn, so fragt das Nachwort des Bandes von 2011, ich zitiere, warum fängt man immer wieder bei den Gattungsfragen an? Hier beginnt der Retroakt. In der Rede von der konzeptuellen Literatur. Diese erlaubt die Arbeit im gattungsarmen Raum. Die konzeptuelle Literatur, die auch das Visuelle und das Auditive aufnimmt, ist ein Schlüsselbegriff der Poetik Svante Liechtensteins, glaube ich, den sie in viele Richtungen ausprobiert und theoretisch ausgedeutet hat. Die konzeptuelle Literatur sei, wie in Horä, zyklisch, sie schreibe ab und sie schreibe weiter. Sie iteriere bewusst, das Neue wiederhole alte Zeiten. Und im gleichen Atemzug aber sagt sie, festhalten und fest daran glauben hilft der Literatur weniger als poetische, experimentelle Arbeit. Konzeptualismus ist, so Svante Liechtenstein, nicht nur ein Denk- und Schreibmodus, sondern auch ein Lektüremodus, weil er auch Produktionsprozesse von Literatur politisch, kulturell, ästhetisch hinterfragt, kontextualisiert, also Verwandtschaften beleuchtet und schafft. Sie merken an dieser Stelle, auch solche theoretischen Überlegungen führen mitten in die Praxis unserer Zwiesprachen zwischen Wahlverwandten. Poetisch setzt Svante Liechtenstein diese Überlegung auch in ihrem letzten Gedichtband fort, in dem 2015 erschienenen Band Kommentararten, der Einblicke in ihr Laboratorium gibt, der Sprachkritik ist und Weltzweifel, Wissenschaftsparodie und eine Sammlung poetischer Philosopheme und den man, und das ist das Erleichternde und Schöne daran, auch mit Humor nehmen kann. In einer Zeit, in der natürlich die Sehnsucht erwacht nach einem vermeintlich Originären, das unter einem Berg von Kommentaren, von Sekundärem, von Gerede verschüttet zu werden droht, sortiert sie verschiedene Möglichkeiten des Kommentars, die Kommentararten, die dann auch zeigen, dass Poesie, auch Kunst, natürlich ein Kommentar ist, ohne aber sekundär nachgeordnet zu sein. Also alle Sprache ist Kommentar zur Welt, meint man, wenn man diesen Band liest, und trotzdem kann eine solche Sprache dann in einer Selbstbezüglichkeit weiter existieren, sodass mit ihr seltsame Dinge geschehen. Es gibt verschiedene poetische Formationen, die das durchspielen. Das klingt jetzt etwas theoretisch und hölzern, wenn ich das so vortrage, und etwas kompliziert. Sie können sich aber auch der Sinnlichkeit dieser Gedichte überlassen und der spielerischen Art und Weise, wie sie geschrieben sind, oder aber einer Leseempfehlung folgen, die man in einem Gedicht am Ende dieses Bandes finden kann. Da heißt es, ich zitiere, die neben die Sonnen gekritzelten Verse sollten verlesen werden, mitzitiert oder als Nebensächliches quer gegen das Licht gehalten werden. Was man daraus hervorliest, das nehme man an. Nehme man ans Herz und lasse es ganz langsam ins Hirn plumpsen. Nicht alles auf einmal. Zitat Ende. Wir sind also gespannt, wie Svante Liechtenstein Gertrud Stein liest. Vermutlich auch mit Herz und mit Hirn und mit all der Freiheit dazwischen, ob es vielleicht eine solche Leseanleitung für uns gibt. Vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns auf den Vortrag.